Ja, liebe Gemeinde, vielleicht heute zum Einstieg eine Frage an uns alle, an mich selber auch. Ich habe mir sie selber auch gestellt. Für wen oder für was würden wir unser Leben im Ernstfall einsetzen? Ganz persönlich habe ich mich gefragt, für wen, Edmund Friedl, würdest du dein Leben einsetzen? Allgemein formuliert fällt es uns natürlich leichter und wir kommen auf das eine oder andere, wo uns natürlich klar ist. Eltern setzen ihr Leben für Kinder ein. Wenn sie in Gefahr sind, sie zu retten bei einem, wenn sie über die Straße gehen oder wie auch immer. Oder wir lesen ja immer wieder, wenn jemand am Ertrinken ist, gibt es Leute, die ins Wasser springen, sie retten wollen und leider manchmal der Rettende sein Leben verliert. Ich dachte auch an Missionare. Man hat schon so viel gehört und manche, die man selber kannte, gingen aufs Missionsfeld in andere Kulturen zu anderen Menschen, mussten ihr Leben lassen. Entweder durch einen Flugzeugabsturz oder dass sie wirklich umgebracht wurden. Ich denke auch an die, die Organspenden machen. Ein Ehepartner spendet dem anderen seine Niere. Zwar nicht unbedingt lebensbedrohend heutzutage, aber doch mit relativ noch hohem Risiko verbunden. Feuerwehrleute, Polizisten, Sicherheitskräfte, Katastrophenhelfer, Ärzte, Pflegepersonal. Wenn sie trotz allen Vorsichtsmaßnahmen vielleicht doch angesteckt werden. Und wir merken es ja in diesen Tagen, dass es nicht so einfach ist. Gelesen haben wir natürlich schon von Naturwissenschaftlern, die auch bereit waren, ihr Leben zu opfern durch Selbstversuche. Indem sie mit Stoffen umgingen, deren Gefährlichkeit sie zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht kannten. Dann kommen natürlich die Extremsportler, die Artisten, Überlebenskünstler, die mit ihren Aktionen Menschenmassen begeistern wollen. Wir könnten die Liste noch weiterführen. Eindrücklich war mir, dass im August dieses Jahres ein Bekannter zu mir kam und sagte, du, ich lade dich ein, komm mit, ich mache einen Tandemsprung aus 4000 Meter Höhe aus dem Flugzeug. Ich weiß nicht mehr genau, hat er gesagt, 3000 Meter im freien Fall und dann zieht der andere die Reißleine. Ich ging nicht mit. Nicht aus Angst, aber ich habe ihm gesagt, ich möchte schon noch Leben treffen. Aber hinterher, als er mir die Bilder gezeigt hat, es wurde dann gefilmt, es ist gar nicht so billig, wie er hinausgesprungen ist und wie er da wirklich nach unten segelte, bis der Fallschirm aufging. Also, er sagte, das ist der Kick. Ich habe gesagt, würde es wieder machen. Jawohl. Also für manche ist auch etwas riskieren, der Kick, das Leben zu riskieren. Seine Bekannten haben ihn dann als verrückt erklärt und entsprechende Rückmeldungen natürlich geschickt. Du bist verrückt und wie kannst du nur und deine Familie und so weiter. Wir sehen, manche, die treibt der Kick zu sowas an, ihr Leben zu riskieren. Andere die Hilfsbereitschaft. Natürlich die Verbundenheit in der Familie. Oder die Tatsache, dass man einfach brennende Liebe zu dem hat, der hier verunglückt. Der Apostel Paulus gehört in gewisser Weise auch dazu. Als Paulus diesen Predigtext, den wir heute haben, geschrieben hat, seinem jungen Freund Timotheus, da sitzt er bereits im Gefängnis. Natürlich nicht zum ersten Mal, wie wir wissen. Seine Striemen und Narben und Wunden an seinem Leib, die könnten Geschichten erzählen von dem, was er erlebt hat. Schiffbruch und ganz andere Dinge. Aber er hat auch Wunder erlebt. Er durfte erleben, dass er wieder freikommt, dass Gebete erhört wurden, wie er auf wundersame Weise gerettet wurde. Aber jetzt, so hat man den Eindruck, ist er in höchster Gefahr. Paulus sitzt in Rom, damals war der Kaiser Nero derjenige, der das Sagen hatte. Und von ihm wird berichtet, dass er ein unberechenbarer Herrscher war. Mehr und mehr richtete sich seine Aufmerksamkeit auf die junge Gemeinde der Christen. Und nur kurze Zeit später wird er mit aller Grausamkeit gegen diese Christengemeinde vorgehen, in seiner Stadt. Und es wird angenommen, dass Paulus auch damals den Märtyrertod wohl sterben musste, den Zeugentod. Diesmal kommt er nicht wieder mit dem Leben davon. Doch Paulus ist bereit, wie er schon des Öfteren bereit war, sein Leben fürs Evangelium einzusetzen. Ich lese den Predigttext. 2. Timotheus 1, 7 bis 10. Dort schreibt Paulus Timotheus: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilands, Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat, durch das Evangelium. Ja, liebe Gemeinde, Paulus geht es um diese gute Nachricht, um die frohe Botschaft und um die Menschen, die er vor Augen hat, in ihrer Verlorenheit. Und diese Menschen sind Paulus sein Leben wert. Paulus war kein so ein Abenteurer, wie ich vorher gesagt habe, wie andere es manchmal machen. Er brauchte keinen besonderen Kick. Ihm hat es gereicht damals, die Begegnung mit Jesus vor Damaskus. Das hat sein Leben verändert. Total verändert. Seither ist er geprägt von dieser Liebe von Jesus. Eine Idee allein hätte nicht gereicht, dass Paulus dies machen konnte, was er tat. Es geht Paulus um die Rettung von Menschen. Es geht um die brennende Liebe, die er den Menschen weitergeben wollte, die er selber erfahren hat. Damals gerade bei diesem Erlebnis in Damaskus. Und das brennt ihn davor wie ein Feuer. Die Verbundenheit mit den Verlorenen. Die haben den Apostel Paulus bewegt, zu predigen, zu reisen, zu handeln, zu leiden und, wenn es sein musste, sogar für ihn zu sterben. Das Stichwort Evangelium kommt hier oft vor und uns ist es ja allen bekannt, auch gerade in der deutschen Übersetzung als gute Nachricht, als frohe Botschaft. Wir haben schon oft gehört. Trotzdem, ich habe mir die Frage gestellt, was sagt es für mich, wenn ich es immer wieder lese? Oder was verbinden wir allgemein mit diesem persönlich, mit dieser Wort Evangelium, frohe Botschaft, gute Nachricht. Was bedeutet mir der Satz? Ich schäme mich nicht des Evangeliums, des Zeugnisses unseres Herrn. Unser Text gibt uns einiges zum Nachvollziehen, was der Apostel Paulus damit meint, wenn er hier vom Evangelium, von der frohen Botschaft spricht. Drei Stichworte, denen möchte ich kurz nachgehen. Die Stichworte Gnade, Leben und Zeugnis. In diesem Bibelwort taucht das Wort Gnade auf. Gnade bedeutet, wir wissen also alle, Geschenk, etwas geschenkt bekommen, ohne dass ich etwas dafür tun muss oder tun kann. Ein Geschenk ohne irgendeine Vorleistung, ohne vorausgehende Aktion von mir. Und so sagt er, Gott hat uns Menschen in der Sendung seines Sohnes Jesus Christus mit ihm ein riesengroßes Geschenk gemacht. Und das bedeutet für Paulus Gnade. Und das möchte er weiter sagen, das ist für ihn Evangelium. Ein zweites Leben. Und Paulus meint nicht nur dieses Leben hier, sondern auch das ewige Leben. Wir wissen alle, dass wir hier nicht ewig bleiben dürfen. Keiner bleibt verschont vor dem Sterben. Und wir haben es ja diese Woche auch wieder erlebt, als wir mitbekommen haben, dass unser Gemeindeglied Bertha Rebstock auch verstorben ist. Eins ums andere. Und je älter wir werden, irgendwann steht es auch uns bevor. Wir leben mit der Tatsache. Manchmal wollen wir sie ignorieren, von uns schieben, weil wir einfach Angst haben. Und das ist menschlich und verständlich. Manche sagen ja dann, wenn man nur wüsste, wie es dann weitergeht. War es denn das schon, dieses Leben? Was kommt danach? Was kommt nach dem Sterben? Wo bin ich? Manche sagen, was nach dem Tod kommt, weiß man nicht und deshalb redet man nicht drüber. Ich kann mich noch erinnern, zu früheren Zeiten im Jugendkreis hatten wir auch einen jungen Mann, der über längere Zeit kam, von auswärts. Aber wenn wir in den Bibelarbeiten, wenn es mal an Tod oder Sterben ging, da konnte er sehr energisch sagen, über Totensterben reden wir nicht. Es war für ihn peinlich. Er wollte es verdrängen. Zwischenzeitlich ist er längst gestorben. Aber, liebe Gemeinde, wir wissen, auch der mächtigste Mensch wird letztlich ein Nichts, wenn er stirbt. Und davor hat man wohl Angst, ganz berechtigt. Und verdrängt das Sterben. Ein früherer Kollege hat, wenn wir auf dieses Thema kamen, immer wieder gesagt, okay, du bist da, wo du deine Hoffnung hast und ich bei denen ich jetzt schon war. Wir haben das Wort Himmel und Hölle nicht genannt, aber er hat so für sich ausgelegt. Ich bin da auch, wo ich bei denen ich jetzt schon bin. Er ist zwischenzeitlich auch verstorben. Ich durfte ihn aber in seinen letzten Wochen öfters besuchen und habe ernsthaft darum gebeten, dass er nicht bei denen ist, wenn er diese Erde verlässt. Manche sagen es dann ganz spaßhalber, ich bin dann ein Stern am Himmel. Aber liebe Gemeinde, solche Ausflüchte und Sackgassen, es sind gar nicht nötig für uns. Wir wissen doch durch unseren Glauben, dass einer den Weg für uns gegangen ist. Der Weg durch Sterben und Tod. Und dass er den Fängen des Todes nicht hängen geblieben ist, sondern er ist am Ostermorgen auferweckt worden. Das ist unser Glaube. Er lebt. Er ist seinen Jüngern erschienen. Und er hat Auskunft gegeben, was danach kommt. Und dass wir im Vertrauen auf ihn keine Angst haben, brauchen. Das ist für Paulus auch die frohe Botschaft, das Evangelium, die gute Nachricht. Jesus lebt. Und wir dürfen mit ihm ewig leben. Eine Frau hat das, die als Christin ihren Weg lebt, so ausgedrückt. Ich bin gespannt, was Gott nach dem Tod mit mir vorhat. Und dann das dritte Stichwort, Zeugnis. Das Evangelium, die Botschaft und Zeugnis geben davon. Von Jesus als dem Mittelpunkt, der Ausgangspunkt, ja. und in gewisser Weise auch der Zielpunkt unseres Lebens. Er ist der Inhalt dieser guten Nachricht. Deshalb heißen ja auch die biblischen Bücher, wo davon berichten, was Jesus getan hat während seiner Lebzeit, Evangelien. Gleich zu Beginn des Neuen Testaments, wir wissen, Evangelium nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Hier wird zusammengefasst die frohe Botschaft, die an diesem Jesus Christus hängt. Und für diesen Jesus war auch Paulus unterwegs, in Jesu Namen, in seinem Auftrag. Paulus hat Jesus verkündigt, wo er konnte, wer Jesus ist und was er für uns, für ihn getan hat. Er gab Zeugnis von dem. Und er hat auch Antwort gegeben auf das, was nach dem Sterben sein wird. Er sagte, er ist gewiss, ich bin allezeit in Jesu guter Hand. Nichts und niemand kann mich trennen von ihm. Dazu lädt Paulus in diesem Text seinen Mitarbeiter und Freund Timotheus und somit auch uns ein, liebe Gemeinde, die frohe Botschaft vom Leben zu bezeugen, von Jesus zu bezeugen. Er ist es wert. Er ganz allein. Ein kleines Beispiel, ein Religionslehrer hat nach der Religionsstunde beobachtet, wie seine Schüler darüber diskutieren, was er gesagt hat. Und es war nicht nur schön, was sie sagten. Während Religionsstunde ging es wohl auch um das Geschehen von Ostern, das, was Jesus getan hat und dass er auferstanden sei. Er hat mit Abstand zugehört und hat dann gemerkt, wie so einer lautstark irgendwo dann sagt, wer glaubt denn heute noch solch einen Schmarrn, egal wie. Es war Schweigen in der Gruppe und das hat mich berührt. Nach einiger Zeit hat ein Mädchen lautstark gesagt, ich glaub's. Ja, manchmal sind wir ja in Situationen, vielleicht nicht mehr in der Schule, aber auch sonst wo, wo über den Glauben geredet wird und wo wir als Zeugen gefordert sind. Stehe ich zu ihm oder verleugne ich ihn? Und nun als letzten Punkt, Paulus macht seinem Timotheus Mut. Er sagt, du, Timotheus, du musst es nicht allein tun. Gott hilft dir bei diesem Werk. Er sendet seinen Geist. Und wir haben es ja vorher in der Schriftlesung gehört, dass Jesus selber damals, als er sich verabschiedet hat, mehr oder weniger von seinen Jüngern, als sie traurig waren, ihnen gesagt hat, ich sende meinen Stellvertreter, den Heiligen Geist, der wird euch in alle Wahrheit führen. Und Paulus nimmt dieses Wort auf und sagt, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und in dieser Kraft dürfen wir leben, jeder, auch wir heute. Und ehrlich, Kraft brauchen wir oft auf diesem Weg. Auch dann manchmal, um unsere Verzagtheit, die auch aufkommt, zu überwinden. Kraft, um uns wieder neue Freude geben zu lassen für unser Tun. Und die Beharrlichkeit darin, beständig zu bleiben. Paulus sagt, Kraft allein ist fast zu wenig. Deshalb schenkt Gott auch seinen Geist der Liebe. Diese göttliche Liebe, die sich zu uns Menschen herabbeugt, die uns geschenkt ist und mit der wir Christen auch anderen begegnen dürfen. Nicht auf andere herabsehen, die nicht diesen Weg gehen, sondern sie liebend anschauen, ihnen auf Augenhöhe begegnen. Ja, vielleicht auch die Menschen, die uns Not machen. Auch hier dürfen wir mit der Kraft vom Heiligen Geist her rechnen, der uns Liebe schenkt. Es gibt's ja. Und dann noch den Geist der Besonnenheit. So können wir Jesus bezeugen, ohne dass wir besserwisserisch wirken. Und so können wir auch die Wahrheit sagen, ohne den anderen zu verletzen. Liebe Gemeinde, darum schäme ich mich des Zeugnisses von unserem Herrn nicht, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Bei Paulus könnte man sagen, wenn man so sein Leben sieht, bei ihm trifft das Sprichwort zu: Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Und weil die Liebe Jesu sein Herz erfüllt hat, ihn erfüllt hat, musste er von dieser Liebe reden. Auch wir dürfen ihm dankbar sein, liebe Gemeinde, dass durch das Tun von Paulus das Evangelium zu uns nach Europa kam und eines Tages auch uns erreicht hat. Diese gute, frohe Botschaft, die gute Nachricht. Und ich denke, dieser Satz hat heute vielleicht auch einen ganz besonderen Wert. Manche Menschen bewegen ihn gerade sehr häufig, weil er aktuell ist. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, gerade in Corona-Zeiten, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Höchst aktuelle Worte in unserer heutigen Zeit. Gott gibt beides, die Freude am Evangelium, die Freude an Jesus Christus und seinen Heiligen Geist. Und wir brauchen uns nicht zu schämen, liebe Gemeinde. Wir dürfen anderen Menschen diese frohe Botschaft nahebringen, sie zum Leben führen, zu Jesus, er, der den Tod überwunden hat. Er lebt und regiert. Amen.